Bist du schon jemandem begegnet, der dich mit echtem Interesse gefragt hat, wie geht es dir im Innersten? Wie geht es dir? Vielleicht sagst du, das ist mir so peinlich, da lasse ich niemand reinschauen. Vielleicht sagst du, wer interessiert sich schon, was wirklich in meinem Herzen abläuft? Vielleicht sagst du heute Morgen, wenn du wüsstest, wie es in mir aussieht. Ich darf uns sagen und uns ermutigen, das Interesse von Jesus daran, wie es dir wirklich geht, ist enorm und unübertroffen. Seine Liebe interessiert sich für dich und mich, wie es uns wirklich geht. Deshalb hat das Herz in der Bibel einen hohen Stellenwert. Über 1000 Mal finden wir es erwähnt. Keine Angst, es gibt keine 1000 Punkte heute Morgen. Aber einige wichtige. Sprüche 4,23 weist uns darauf hin, wie wichtig es ist, mit unserem Herzen richtig umzugehen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Alles, was wirklich zählt, beginnt in unserem Herzen, mit unserem Innersten, mit dem, was innerlich bei uns abläuft. Damit beginnt alles Entscheidende. Der Textzusammenhang zeigt, unser Reden, unser Denken, unser Handeln und unser Gehen wird beeinflusst und werden beeinflusst von unserem Innersten. Was ist das Herz? Manchmal redet die Bibel von Herz, manchmal von Seele. Aber gemeint ist das Innerste, das Tiefste unserer Persönlichkeit. Da, wo die eigentlichen Entscheidungen nach Leib, Seele und Geist entstehen und getroffen werden. Es ist gleichzeitig deine wichtigste Kraft und es ist gleichzeitig das Wichtigste, was zu beherrschen ist. Unser Herz, sagt Jeremia, ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Manchmal kenne ich mein Herz, manchmal kenne ich mein Herz nicht mehr. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, unsere Herzen Jesus auf ihn auszurichten. Denn der Zustand meines Herzens ist das Entscheidende. Oft suchen wir ja Gründe für unser Ergehen und wie wir damit umgehen sollen, wie wir Dinge verändern können, worunter wir leiden. Und realisieren dann nicht, unser Herz ist das Entscheidende, wie wir auf Schwierigkeiten und Nöte reagieren. Der Zustand deines und meines Herzens, das habe ich gelernt in meinem Leben. Was bedeutet es denn, das Herz zu bewahren, zu behüten? Im Textzusammenhang wird eines klar. Gott schenkt uns seine Weisheit, dass unser Herz mit seiner Weisheit durchdrungen wird. Und wo diese Weisheit in unserem Herzen Raum bekommt durch die Kraft des Heiligen Geistes und sein Wort, da wird unser Herz bewahrt sein und bewahrt bleiben. Ist das zu einfach? Vielleicht. Zu schwierig? Wie sieht dein Herz heute Morgen aus? Wir wollen einige Herzenskrankheiten anschauen und schauen, wie Gottes Weisheit da hineinwirkt. Zum Ersten finden wir es, und ich glaube, das ist für uns, viele von uns sehr wichtig, ist das getriebene Herz. Es ist das Herz, das von irgendwelchen Dingen angetrieben wird. Es wirkt auf uns ein. Der Hebräerbriefschreiber sagt es so: Lasst euch nicht fortreißen von irgendwelchen fremden Lehren, denn das Herz, dass das Herz fest wird, geschieht allein durch Gnade. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, was haben das mit Lehren zu tun? Ich bin überzeugt, fortgerissen, getrieben werden, überhöhte Lebensgeschwindigkeit ist immer mit Glaubenssätzen verbunden. Das, was wir innerlich glauben, bestimmt unsere Lebensgeschwindigkeit. Und es ist bezeichnend, dass viele heute leben unter diesen Antrieben und die Lebensgeschwindigkeit nimmt zu, bis es nicht mehr geht und zu einem Abbruch kommt. Manche im Burnout enden oder sagen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Stimmt das mit den Glaubensaussagen, mit den Glaubenssätzen? Unser Leben nimmt uns ja ganz in Beschlag. Nie endende Arbeit, Mailflut, übervoller Einkaufskalender im Supermarkt, überfrachtetes Konsumangebot, zu viele Kontakte, ständige Kommunikationsbereitschaft und Erreichbarkeit, Erwartungen der Eltern an Beziehungen pflegen, Fitnessansprüche, Freizeitverhalten und Stress, stressige Erziehung und dann noch Dienst für Jesus. Danke. Es reicht. Wirklich können wir nicht damit umgehen. Je höher die Lebensgeschwindigkeit ist, umso mehr schrumpfen unsere Herzen. Und wir werden nicht mehr erreichbar für Gottes Reden in unserem Leben und auch für die Nöte von Menschen. Wir machen einfach zu. Es wird zu viel. Unsere Hörfähigkeit. Und manchmal stelle ich mir die Frage, weshalb tun wir uns das an? Müssen wir es? Unsere Lebensgeschwindigkeit wird ganz bestimmt von zwei Glaubensgrundsätzen gesteuert, die wir kurz anschauen wollen. Ich darf nichts verpassen, ist der eine Glaubenssatz. Die Angst, das Leben zu verpassen, in Hebräer 2 redet der Hebräerbriefschreiber davon, dass wir als Menschen getrieben von Furcht vor dem Tod Knechte sind. Auf der einen Seite geht es natürlich stark darum, dass die Endlichkeit unseres Menschseins ins Licht gerückt wird und wir fürchten diese Endlichkeit. Aber diese Angst, das Leben zu verlieren, ist bereits jetzt da. Und viele rennen Dingen nach, um ja nichts zu verpassen, was nach Leben aussieht. Getrieben nach immer mehr, überall dabei sein wollen, keine Möglichkeit, Spaß und Abenteuer zu erleben, zu verpassen. Das Lebensmotto, je ne regrette rien, ich bereue nichts von Edith Piaf, außer etwas ausgelassen zu haben, was nach Glück riecht. Alles muss rein. Thomas Ferry hat einen entscheidenden Satz gesagt, ich entdecke den strategischen Verzicht als Tür zur Freiheit, nicht als Erlebniskiller. Strategischer Verzicht, um das Bessere zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein geniales Wort. Lernen zu sagen, ich kann auch Nein sagen. Ich muss nicht überall dabei sein. Muss ich mir alles reinziehen, sondern ich übe strategischen Verzicht, damit ich genügend Zeit mit meinem Herrn habe. Um mit ihm die Dinge zu besprechen, was da wirklich wichtig ist, was in meinem Herzen drin ist und mich so vorwärts peitscht. Ein gestilltes Herz muss nicht alles haben. Es kann verzichten, ohne den Eindruck zu haben, ich habe etwas verpasst. Jesus konnte um der kommenden Freude willen verzichten, sagt uns der Hebräerbrief. Was für ein Vorbild. Er schaute auf die zukünftige Hoffnung und Freude und sagte, deshalb kann ich meine Vorrechte zurücklassen. Ein Vorbild für uns, das Segen bedeuten kann. Der zweite Glaubenssatz, ich genüge nicht. Es ist doch nie gut. Die Angst vor dem eigenen Ungenügen. Es waren die Jünger des Johannes. Sie waren unterwegs mit ihm. Er predigte. Menschen ließen sich taufen, taten Buße. Und dann entdecken sie eine Sache. Was geschah da? Auf einmal gingen mehr Menschen zu Jesus als zu Johannes. Und das Vergleichen packt sie. Sie sagen, das kann ja nicht sein. Jetzt rennen die alle zu Jesus, nicht mehr zu dir, Johannes. Wir müssen etwas tun. Angetrieben vom Vergleichen. Kennen wir das auch? Das unselige Vergleichen mit anderen, statt unsere Berufung, die Jesus uns gegeben hat, zu leben. Ich genüge nicht. Das ständige Mangelgefühl, mithalten zu müssen. Mit Leistungsvermögen, Schönheit, materiellen Anschaffungen, Einfluss, Erfolg, Ansehen anderer, vor anderen. Es wird uns gnadenlos antreiben. Wir werden nicht zur Ruhe kommen. Die Lebensgeschwindigkeit wird zunehmen. Und das kann jeden von uns treffen. Ich denke an einen jungen Mann, gut aussehend, und dann sagt er zu mir, aber ich genüge nicht, ich bin zu wenig. ich komme doch bei den Frauen nicht an. Ich bin so unsicher, ich kann nicht leisten. Und der Antrieb kommt und er kann kaum mehr leben. Und bei uns Christen in der Gemeinde, kein Problem, oder? Aber die Anbetung muss immer prickelnder werden. Die Predigten und Gottes Wirken immer spektakulärer. Mitchristen müssen immer liebenvoller mit mir umgehen. Und die Leitung muss noch weiser werden. Die Predigten noch besser. Es wird eines auslösen, wenn wir so leben. Der Stress und der Eindruck, nicht zu genügen, werden überhand nehmen und wir werden in eine Lebensgeschwindigkeit hineinkommen, die nicht gesund ist. Ein Ja finden zu seinen Grenzen. John Maxwell sagt es so: Überlass dich dem ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Was gab Johannes seinen Jüngern für eine Antwort, nachdem sie gesagt haben, die rennen alle zu Jesus? Eine Antwort, die uns helfen kann, unsere Lebensgeschwindigkeit mit Jesus in den Griff zu bekommen. Johannes sagt, niemand kann etwas nehmen, außer es wird ihm vom Himmel gegeben. Was für eine Entlastung, oder? Wir geben uns unser Bestes, aber wir wissen, das Entscheidende, was geschehen kann und darf, ist das, was Jesus vom Himmel gibt. Und wir müssen nicht alles selber bewerkstelligen. Wer ein Ja zu seiner Begrenztheit hat, kann auch Grenzen setzen. Wir sind nicht Gott und wir müssen es auch nicht sein. Ich kenne diese Gedanken. Ich werde älter oder bin schon alt. Und dann kommt so ganz heimlich im Herzen drin der Gedanke, Gust, genügst du noch? Bringst du es noch? Bringst du es noch? Wenn ich mich darauf einlasse, dann erhöht sich die Lebensgeschwindigkeit. Wenn ich sage, ich lebe aus der Gnade und der Berufung, die Gott mir gegeben hat, finde ich wieder Ruhe. Auch mit weniger Leistungsfähigkeit. Das zweite Herz, das wir anschauen wollen, das überforderte Herz oder das überladene Leben. Jesus sagt es in Bezug auf unsere Herzen, sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort, das gegeben ist zu unserem Segen und zu unserer Freiheit. Es gibt so viele Dinge, die manchmal schwierig zu kontrollieren sind. Und sie strömen auf uns ein, ob wir das wollen oder nicht, in einer Dimension und Stärke, die wir nicht kontrollieren können. Und viele Herzen beugen sich unter dieser Last und sagen, wenn das nur aufhören würde. Wenn nur einmal eine Grenze da wäre, wo wir uns ständig für alles öffnen, um alles kümmern wollen, wird die Last auf unserem Rücken unerträglich zunehmen. Einladungen, Elterntermine, Geburtstagsfeiern, Anlässe, Einflussmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ohne Ende. Es wird nicht aufhören. Manche funktionieren nur noch, auch Christen, und ziehen sich dann schlagartig von allem zurück. Es wird ihnen alles zu viel. Und etwas für Jesus unterwegs zu sein, schaffen sie gar nicht mehr, weil sie sind so beladen und belastet, dass sie das Herz nicht mehr frei bekommen. Aber Jesus will in ein überladenes Laden Freiheit hineinbringen. Das überladene Leben lässt uns unsere Seele nicht mehr spüren, Geschwister. Wir spüren unsere Herzen nicht mehr. Und das ist eine gefährliche Situation. Wir rufen dann vielleicht wie Petrus auf dem sturmgepeitschten Meer, Herr, siehst du denn nicht, dass wir untergehen? Wir versaufen. Siehst du es denn nicht? Und Jesus lädt uns ein, im Boot zu ihm zu kommen. Es gibt zwei Zwänge, die ich beleuchten möchte heute Morgen. Es ist der Zwang in unserer Gesellschaft, wählen zu müssen. Ständig wählen. Ich muss ständig Entscheidungen treffen. Die Multi-Optionsgesellschaft. Jeder und jede von uns hat unzählige Möglichkeiten. Nimm einen Abend von dir an einem Freitag oder Samstag. Wie viele Dinge könntest du tun? Wie viele Dinge sind gut? Wir müssen ständig Entscheidungen treffen, was gut ist und wann nicht. Und die Schwierigkeit dabei, jede Entscheidung, die wir treffen, gerät unter Rechtfertigungsdruck. Wir müssen uns rechtfertigen, da bin ich dabei, da bin ich nicht dabei. Und überall sollen wir noch Erklärungen abliefern. Wenn wir Nein sagen, Weisheit richtet sich im Fokus auf Jesus Christus und fragt, Herr, was ist denn bei dir wichtig? Und was bringt mich dir näher und deinem Reich? Und dann bekomme ich Unterscheidungskriterien, wo dabei sein und wo nicht. In Jesus sind wir frei zu wählen und Nein zu sagen. Wir müssen uns nicht immer erklären. Wir haben die Freiheit, uns nicht immer erklären zu müssen. Und wir können auch nicht immer alles erklären. Dann ist der zweite Zwang da, der Zwang, Erwartungen anderer erfüllen zu müssen. Die Ausrichtung auf Erwartung anderer ist einer der stärksten Lebenszerstörer. Sie laugt uns aus, raubt uns die letzte Kraft unserer Seele, macht abhängig und unfrei. Was denken die anderen? Was erwarten die wohl von mir? Das führt bei manchen zu Selbsthass, weil sie sich selbst unterliegen, und rigorosem Rückzug aus Beziehungen. Ich will das nicht mehr. Auch in Gemeinden gibt es eine Erwartungskultur, der Wunsch wahrgenommen zu werden. Die anderen müssen mich doch wahrnehmen. Sie müssen sich um mich kümmern. Sehen die denn an meine Nöte nicht? Wer kümmert sich um meine Nöte? Der Wunsch, gewisse Werte zu leben. Und die sind wichtig. Aber wenn Geschwister ständig an uns herantreten und uns zeigen, du solltest die Werte leben, die ich entdeckt habe, dann wird es ein schlechter, ein falscher Erwartungsdruck werden. Wir besuchen Gemeinde nicht, um Erwartungen anderer zu erfüllen, oder? Sondern um Jesu Stimme zu hören und dann seine Stimme mit seiner Kraft umzusetzen. Erwartungen anderer zu erfüllen, ist nicht der Weg Gottes. Jesus war die ganze Nacht im Einsatz bei der Schwiegermutter des Petrus im Haus. Viele kamen zu ihm, er heilte, er trieb Dämonen aus, bis zur letzten Kraft. In den Morgenfrühe zieht er sich zurück in die Wüste, um endlich Ruhe vor dem Vater zu finden. Und was geschieht? Das ganze Volk reist ihm nach und kaum ist er da, kommen ihre Erwartungen an ihn. Sie bringen wieder Kranke und Belastete, die sollte er auch noch alle heilen. Und Jesus, so lesen wir es in Lukas 4, sagt Nein. Er sagt ein vollmächtiges Nein, weil er vom himmlischen Vater geleitet wird und die Kraft und Vollmacht bekommt, jetzt in dieser Situation die Grenze zu setzen. Zu sagen, ich muss das Evangelium auch noch in anderen Dörfern predigen, ich kann nicht nur für euch da sein. Jesus will nicht, dass wir den Zwang, Erwartung anderer Menschen entsprechen und daran zugrunde gehen. Als entscheidende Hilfe erlebe ich immer wieder die Frage, diene ich allein dem Herrn? Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Da wo du im Innersten verankert bist. Und dann sagt er, weißt du, Gust, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst entscheiden. Entweder dienst du Menschen und du wirst zugrunde gehen, oder du dienst mir und du wirst tiefe Freiheit erleben. Und das ist wichtig, dass wir das im Gebet vor Jesus bringen. Nicht die Erwartung anderer sind mein Maßstab, sondern meine Beziehung zu Jesus. Wenn Frank Sinatra gesungen hat und alle Menschen das bejubelt, I did it my way, my way. Ich möchte lieber so leben und sagen, I did it in his way. Ich möchte es in seinen Wegen tun. Also das Zweite, ich darf und muss mich manchmal verweigern. Was denken die anderen führt in tiefe Unfreiheit und ich darf lernen, mich dem zu verweigern. Was denkt Jesus über mich, die Situation? Dies entlastet mich, diese Fragestellung. Und Jesus ist es selber, der seinen Jüngern Ruhe gönnt. Die Jünger waren intensiv unterwegs und haben Gottes Wirken genial erlebt. Und sie kommen zu Jesus über die Mittagszeit und schwärmen von dem, was sie alles erlebt haben mit Gottes Wirken an Menschen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, so, und jetzt geht ihr in eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Kommt zur Ruhe mit euren Seelen, mit euren Herzen. Und dann kann ich euch Neues anvertrauen. Was für ein genialer Rat. Und oftmals gibt es auch versklavende Erwartungen an uns selbst, oder? Ich erlebe das auch immer wieder. Wir waren jetzt eine Woche in den Ferien in Portugal, habe viele schöne Bilder gemacht. Und dann kommt die Nachbearbeitung, oder? Genial, und dieses Foto noch und so. Und dann setze ich mir innerlich Ziele, bis wann die bearbeitet sind und die Homepage aufgestellt ist mit den neuen Bildern. Und dann merke ich, wie ich dran bin und wie die Unfreiheit kommt, wie es zu viel wird. Und dann die Frage von Jesus, musst du das wirklich so tun? Kannst du dir nicht mehr Zeit lassen? Es gibt auch noch anderes. Ja, Herr, es ist gut, von dir zu hören, wann es genug ist, oder? Welche Erwartungen stellst du an dich selbst, die Jesus nicht hat an dich? Das wäre meine Frage für die Stille. Das dritte Herz, das wir anschauen wollen, ist das verletzte Herz. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, sagt der Hebräerbriefschreiber, Kapitel 12, Vers 15. Die bittere Wurzel. Und es geht darum im Grundtext um unser Herz. In dieser Welt wird es nicht geschehen, dass du nicht verletzt wirst. Hast du schon herausgefunden? Jeder von uns wird Verletzungen erleben und andere verletzen. Aber wie gehen wir damit um? Wenn Verletzungen geschehen, dann wird unser Herz zerrissen. Und diese Verletzungen können von überall her kommen. Und unser Herz wird es schwer haben. Am schwersten trifft es uns, wenn wir es aus dem innersten Kreis unserer Bekanntschaft erleben, oder? Wenn die Menschen, die uns am liebsten sind, am nächsten sind, uns verletzen. Manchmal werden wir fein verletzt, manchmal stark. David wurde von seinen engsten Freunden belogen, von einem engsten Freund. Er spricht in Psalm 55, Vers 14 und 15, aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund. Du bist hinter mich gegangen, du hast mich verraten vor anderen. Du, mein Freund, dem ich vertraut habe. War es Jonathan? Ich weiß es nicht. Aber es war nahe und es ging sehr tief bei David. Dieses Verletztwerden. Aber entscheidend, und das zeigt uns David in diesem Psalm auch, ist meine Reaktion auf die Verletzung. Verletzungen werden geschehen, aber wie ich damit umgehe, führt dazu, ob ich besser oder bitter werde. Wisst ihr, Bitterkeit ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, nicht dran zu gehen mit Verletzungen. Die schwersten Lebenslasten sind nicht äußerliche. Oft entspringen sie unterversorgten, unversöhnten Herzen. Das sind unsere stärksten Belastungen. Verletzungen machen hart. Und viele leiden heute an Herzensverhärtung. Sie lassen Dinge gar nicht mehr an sich heran. Sie sind wie ein Panzer aus Eis in unserer Gesellschaft, weil sie Angst haben, noch mehr verletzt zu werden. Andere lecken ihre Wunden oft ein Leben lang. Immer sind sie das Opfer. Immer sind die anderen diejenigen, die ihnen böse wollen. Manche kämpfen darum, als wichtig und bedeutungsvoll wahrgenommen zu werden. Und überall gehen sie hin mit der Erwartung, man muss endlich erkennen, wer ich bin. Ich will ernst genommen werden. Da ist ein Mann in den 50ern. Er wurde von einem Priester missbraucht. Eine schreckliche Sache. Aber was er jetzt macht, er geht überall hin und überall ruft er aus und beschuldigt Menschen, ob sie damit zu tun hatten oder nicht. Er ist ein Mensch geworden, der bitter ist und andere Menschen anklagt. Manche werden bitter gegen sich selbst, weil sie es nicht bringen, was sie selbst an sich an Erwartungen gestellt haben. Manche fliehen vor der Verantwortung, ziehen sich zurück in ihr eigenes kleines Leben, in ihren Schmerz. Aber wisst ihr, ich glaube, andere für unser Ergehen verantwortlich zu machen, zeugt von fehlender Unrechtsbewältigung. Wir müssen Wege finden mit Jesus, um dieses Herz wieder gesund zu bekommen durch ihn. Gottes Weisheit rät uns, Konflikte anzugehen und nicht stehen zu lassen. Wenn du vor den Altar kommst, wenn du Gott dienen willst und du merkst, es stimmt etwas nicht, dann geh hin und versöhne dich. Es kostet unwahrscheinlich Mut, andere auf ihr Unrecht anzusprechen oder eigenes Unrecht zuzugehen, oder? Zuzugeben. Ich weiß, wovon ich spreche. Das ist nicht einfach, aber Gott kann uns die Kraft geben und die Weisheit, das anzugehen. Manches lässt sich in dieser Welt tatsächlich nicht klären. Aber verpassen wir doch keine Chance, Dinge zu klären, wo Jesus uns offene Türen zur Klärung gibt. Was klärbar ist, sollten wir nicht verpassen. Weder durch unsere Mutlosigkeit noch durch unseren Stolz, oder? Und das Zweite, was wir in Verletzungen tun können, wir können den Weg Jesu wählen. In 1. Petrus 2,21 wird uns geraten von Petrus, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Und dann wird uns in den folgenden Versen erzählt und geschildert, wie Jesus mit dem Unrecht in dieser Welt umgegangen ist. Er befahl es dem an hin, der Recht richtet, übersetzt Luther. Er wandte sich an den obersten Gott mit seinen Verletzungen, mit seiner Ablehnung, mit dem, was Menschen ihm angetan haben, und kam vor seinen Vater. Und da fand er wieder Ruhe. Wir vergeben nicht einfach schnell, sondern wir benennen den Schmerz, wir benennen die Verletzung, wir benennen die Personen, die uns wehgetan haben, und dann bringen wir sie vor das Angesicht Gottes und sagen, Herr, du siehst die Zerstörung in meinem Herzen. Ich kann nichts machen damit, ich werde das nicht los. Hilf du mir und ich rufe dich an als obersten Richter, dass du dich um dieses Unrecht kümmerst. Und wenn ich die Gewissheit im Herzen bekomme, dass Gott sich darum kümmert, dann kann ich das auch loslassen. Auch Menschen kann ich dann lernen, loszulassen. Im Weg Jesu. Wisst ihr, reife, frohe Christen sind großartige, selbstlose Vergeber. Und ohne großzügige Vergebung werden wir unser Leben schwer machen und unser Herz wird nie rein werden. Letzte Woche hat uns auch im Mitarbeiterteam eine Sache tief getroffen. Bill Heibels, der über Jahre als gesegneter Verkündiger unterwegs war, weltweit Kongresse geprägt hat, er stand plötzlich unter der Anschuldigung, weibliche Mitglieder und Mitarbeiterinnen sexuell belästigt zu haben. Was für ein Hammer! Die Chicago Tribune thematisierte anzügliche Kommentare, lange Umarmungen, einen unerwünschten Kuss und Einladung in ein Hotelzimmer. Eine Frau behauptete, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben und zieht das nachher zurück. Aber ich kann euch sagen, als ich gesehen habe, wie sie in der Gemeinde da versucht haben, das aufzuklären. Und eine unabhängige Untersuchung hatte ergeben, dass keine Schuld vorliegt. Aber Bill Heibels, er war zerknirscht. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Das hat ihn und seine Familie so fertig gemacht und wir wissen auch nicht genau, wie die Zusammenhänge sind. Aber was mir wichtig geworden ist in dieser Situation, wir wissen ja nicht, was die Zusammenhänge sind, wir sind ja nicht da. Aber ich weiß, dass diese Situation entscheidend sein wird, wie er damit umgeht, was mit seinem Herzen und Leben weiterhin geschehen wird. Und ich habe mir gesagt, das könnte auch mir passieren. Wie gehen wir mit solchen Dingen um? Bill Heibels hat gesagt, ich bin offen dafür, zu lernen, was Gott mir dadurch zu sagen hat. Das hat mich bewegt. Im ganzen Schmerz drin, ich bin bereit zu lernen, was Gott mir zu sagen hat. Und er ist sicher einer, der uns hier in dieser Situation, und ich weiß das von ihm, das nächste Herz leben will. Er will nicht ein geteiltes Herz, eine fehlende Entschiedenheit für das eine,
sondern er möchte für das eine, für Jesus leben, in allem Schmerz und Unerklärbarem drin. Jakobus sagt, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Zweifler im Herzen hat, ist im Griechischen das Wort die Psychos, zwei Seelen in der Brust habend. Zwei Seelen in der Brust im Herzen haben. Es zieht mich letztlich immer hin und her. Einmal auf diese Seite und in einem Moment auf die andere Seite. Wie ein Kork in den Meereswogen hin und her getrieben wird, anstatt das Schiff, das Kurs behält, über die Wellen hin und her geworfen werden. Unbeständige sind innerlich zerrissen, es zieht sie in verschiedene Richtungen, sicher in zwei. Hin und her gerissen zwischen Wahrheit und Lüge. Ja, aber Gott hat doch gesagt, ich vertraue ihm. Gott meint es doch gut, aber was, wenn Schwierigkeiten sich auftürmen? Ist dann Gott noch für mich? Ist er sogar gegen mich? Hasst er mich? Wir werden hin und her geworfen. Der Glaube sagt ja, der Unglaube nein. Wir vertrauen Gott und seinen Möglichkeiten und dann kommt eine Schwierigkeit und wir leben den Eindruck, dem ist Gott nicht gewachsen, ich muss selber nachhelfen. Wir werden innerlich hin und her geworfen. Satan will diese Prüfungen dazu gebrauchen, uns zu zerstören. Aber Jesus will diese Dinge gebrauchen, um uns in ihm zu vertiefen und unser Herz zu heilen, damit wir lernen, in Entschiedenheit auf ihn zu vertrauen. Oder der Versuch, Gottes Wille zu tun und gleichzeitig unser eigenes Ego, das ausgelebt werden soll. Ich will, was ich will. Gott sagt, schau, das geht nicht. Entweder strebst du nach meinem Willen oder nach deinem Willen. Aber du musst dich entscheiden. Das Hin und Her wird dich zerreißen. Du bist wie eine Woge, die hin und her geht. Ein geteiltes Herz raubt uns alle Kraft. Ein fokussiertes Herz erfüllt uns neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Unser Standpunkt, den wir einnehmen, bestimmt das Ergebnis. Stimmt das? Lasst uns nachdenken. Er war Schatzmeister bei Jesus, war mit den Jüngern zusammen von Anfang an. Er sah das gewaltige Wirken Gottes im Leben von Jesus. Er hörte die unvergleichlichen Worte Gottes, die er noch nie gehört hatte. Er war beeindruckt, wie Gott Raum schuf bei Menschen. Aber sein Herz war gleichzeitig geteilt. Er war Schatzmeister bei Jesus und bei verschiedenen Gelegenheiten bediente er sich von dem Geld, das zur Unterstützung für Jesus und die Jünger gegeben wurde. Und es zog ihn hin und her. Einmal das Reich Gottes Jesus, dann meine Gier zu haben. Ich will von dem haben. Und es zieht ihn hin und her und schlussendlich gewinnt eine Seite, weil die Entschiedenheit fehlte und er verrät Jesus und schlussendlich nimmt er sich das Leben. Eine tragische Situation, weil die Entschiedenheit, sich ganz auf Jesus Seite zu stellen, gefehlt hat. Wo raubt dir fehlende, klare Entschiedenheit, ganz mit Jesus zu gehen, die Kraft, die Orientierung? Ist es vielleicht dran bei dir, dass du endlich klare Sache machst mit Jesus und dich ganz auf die Sache von Jesus, Seite von Jesus stellen und sagst, ich will nur noch das, was Jesus will. Ich weiß, was diese Dinge auf mich alle zukommen, was ich sollte. Ich möchte aber eins, für Jesus leben. Zwei Hilfen. Erstens, ich stehe zu meiner Schwäche des Auf und Abs. Wisst ihr, ich kenne das auch. Dieses Hin und Her, das Auf und Ab. Jetzt aber ganz vertrauen und dann wieder verzagen. Jetzt das Ganze wagen und doch wieder Angst bekommen vor dem, was wir gewagt haben mit Jesus. Ich kenne das sehr gut. Und ich weiß, wie es das Herz einnehmen kann und wie ich keine Ruhe finde darin. Ich bringe dann mein Herz zu Jesus und sage, Herr Jesus, hilf mir, Entschiedenheit zu leben. Hilf mir in Zweifel, gib du mir Argumente, Gib mir Dinge, die wichtig sind, damit ich wieder Stabilität bekomme. Und er tut es. Das Zweite, wo das Äußere entgleitet, gibt es vielleicht Innerliches zu bearbeiten. Wo uns Dinge äußerlich entgleiten, sollten wir den Mut haben zu fragen vor Jesus, Herr, warum bin ich ein Kontrollfreak, dass ich dich nicht machen lassen kann in meinem Leben? Vertraue ich dir zu wenig? Willst du mir etwas anderes zeigen? Wisst ihr, den Blick mit Jesus auf unser Innerstes zu richten, ist nicht so einfach. Ich erschrecke bis heute manchmal, was ich hier in meinem Herzen finde. An Unentschiedenheit, an Stolz, an Selbstablehnung, an Verachtung. Es ist eine Mördergrube, unser Herz. Es ist nicht schön, da hineinzuschauen. Aber wo wir dazu stehen und das zu Jesus bringen, dafür ist er am Kreuz gestorben und sagt, schau, bring mir doch deinen Müll. Ich will ihn wegräumen. Ich kann dein Herz neu machen. Er wünscht sich von uns nur das eine, ihn ganz zu wollen und nicht uns selbst zu verwirklichen. Wisst ihr, in meinem Dienst seit über 30 Jahren als Pastor unterwegs, habe ich viele gute Anfänge von Christen erlebt. Sensationelle Lebensveränderungen. Gewaltige Dinge sind geschehen. Manche sind bei Jesus geblieben und manche haben es zugelassen, dass diese Unentschiedenheit in ihrem Leben Raum gewonnen hat und sie haben manches zerstört. Ich habe nie vergessen, was Gordon MacDonald einmal gesagt hat. A good start means not much when the race is long. Ein guter Start heißt nicht viel, wenn das Rennen lange dauert. Oder? Bei Jesus bleiben, ganz und entschieden, damit eben das Letzte nicht geschieht. Das möchte ich noch kurz streifen. Das besetzte Herz. Leider gibt es diese Sache auch, das verstockte Herz. Gottes Wort sagt es so, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch eure Herzen nicht. Hebräer 3,7. Gott redet und es prallt weg von uns. Und er redet noch einmal und es prallt ab von uns. Und er redet ein drittes Mal und erreicht unser Herz einfach nicht. Geschwister, Jesus hat alles gegeben, damit wir seine Stimme hören können. Er ist als Gott Mensch geworden, um zu uns zu reden, und zu sagen, schau, höre. Als Jesus aufgetreten ist, in Matthäus 17 lesen wir, dass sich der Himmel öffnete und Gott der Vater sagt, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Das bedeutet Leben für euch. Findet er bei dir und bei mir vielleicht noch ein hörendes Herz? Eines der traurigsten Beispiele in der Bibel ist für mich Eli, der Priester. Er hatte sich entschieden, ganz Gott zu dienen, sein ganzes Leben. Und dann kamen Prüfungen in sein Leben. Seine Söhne trieben es mit den Tempeldienerinnen und er unternahm nichts zum Heiligtum. Er ließ sie gewähren. Glaubst du, dass Gott mehrere Male zu ihm geredet hat? Eli, du weißt doch, dass das mein Heiligtum ist. Du weißt doch, was mein Wort lehrt. Mach es nicht. Und noch einmal, Eli, Eli, mach es nicht. Räum's aus. Und wisst ihr, irgendwann verstummte die Stimme Gottes. Und als Samuel in den Tempel gebracht worden ist durch Hanna und Gott redet im Heiligtum, und Eli kennt die Stimme Gottes nicht mehr. Das ist Verstockung. Woran können wir beginnen, die Verstockung bei uns erkennen? Da, wo wir auf unsere eigenen Wege festgelegt sind. Sagen, nur so, wie ich will. Ich habe auch meinen Wohlfühlrahmen abgesteckt, wo Gott reinreden darf und wo nicht. Und ich lasse ihn genau bis dahin. Und dann lasse ich ihn nicht mehr rein. Und ich verstocke mich und sage, da nicht, überall sonst, aber da nicht. Gott darf uns nicht mehr stören. Die Haltung, ich lasse mir von niemand etwas sagen, weder von Gott noch von Menschen, kann sehr wohl von einem verstockten Herzen reden. Und Jesus möchte das durchbrechen. Wisst ihr, wenn die Herzen verstockt sind, dann hören wir nicht mehr gut. Ich habe hier meine Oropax, die ich jeweils im Büro reinmache, wenn es laut ist. Dann stecke ich die rein. Anita, sag mir mal was. Sag mir irgendetwas. Liebes.
Du hast die Haare schön.
Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Schön, dass du wieder mal die Predigt hast. Danke. Jetzt höre ich's. Aber wenn ich verstopfte Ohren habe, höre ich's nicht. Wisst ihr, Anzeichen von möglicher Verstockung ist da, wo unser Leben mit Jesus freudlos geworden ist. Irgendwie, die Gottesdienste laufen so einfach ab und ich frage mich, was soll das Ganze? Es trifft mich nichts mehr, es verändert mein Leben nicht mehr, ich höre seine Stimme nicht mehr und ich werde zum kritischen Beobachter. Ich beurteile alles, was läuft und bin daraus aufgerichtet, was die anderen falsch machen. Kann sehr wohl ein verstocktes Herz sein. Jesus wünscht sich, dass wir echt werden mit ihm. Mehr und mehr. Gott investiert vielleicht gerade heute in deine Weiterbildung und möchte, dass du lernst, wieder auf ihn zu hören. Zwei Dinge können uns helfen. Bekenne, wenn dein Herz hart geworden ist. Glaub mir, ich muss immer wieder Jesus bekennen, wo mein Herz hart geworden ist. Weil ich höre seine Stimme nicht mehr. Und gerade da, wo die Leidenschaft abnimmt, andere Menschen zu Jesus zu führen, weil sie ohne ihn verloren gehen, können wir vielleicht harthörig geworden sein. Und ich bekenne es dann Jesus und sage, Herr Jesus, ich will kein hartes Herz. Ich möchte dein Reden hören können und lebendig bleiben bei dir. Und das Zweite, lerne sensibel auf Gottes Reden zu hören. Manche sagen, ich höre Gottes Stimme nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach, Gottes Stimme zu hören. Und die Bibel zeigt uns, es ist ein Üben, oder? Die Stimme Gottes hören zu wollen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, ich sage, Herr, egal was du mir sagst, wie Samuel, Herr, rede, dein Knecht hört. Samuel sagt mit dem, schau, ich bin dein Diener. Ich bin nicht dein Herrgott, sondern ich bin dein Diener. Ich höre darauf, was du mir sagst. David verbarg sich vor den Philistern in Bethlehem. Und sie kamen von Kämpfen, waren ausgelaugt und er hatte unglaublich Durst. Und dann äußert er diesen Wunsch als König und sagt, ich habe Durst. Würde mir jemand Wasser holen? Und dann drei Helden von seinem Heer gehen hin unter Todesgefahr und holen ihm frisches Wasser in Bethlehem und bringen es ihm. Der König hat es ihnen nicht befohlen. Er hatte einen Wunsch geäußert. Und sie hörten augenblicklich auf den Wunsch des Königs und reagierten. Seht ihr, das ist diese Sensibilität. Freunde des allerhöchsten Königs sind im Innersten darauf ausgerichtet, seine Wünsche zu hören und in seiner Kraft seine Wünsche zu erfüllen. Es war die Nacht und der Morgen nach dem Adonia-Konzert. Zwei Leiter haben bei uns übernachtet. Und ich habe gedacht, oh, das wird wieder intensiv und am Morgen die Predigt schreiben fertig und irgendwie brauche ich noch viel Zeit. Und ich hatte mich schon innerlich arrangiert und gesagt, ja, du sagst ihnen, sie können selbst frühstücken, du gehst ins Büro. Und dann habe ich still in der Stille gelesen, im Jakobusbrief, dass wir Täter sein sollen, nicht nur Hörer des Wortes. Und dann spricht mich dieses Wort an von Jesus, dass wir das Gesetz des Königs erfüllen sollen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Da habe ich gesagt, okay, Herr, es ist klar, ich bleibe zu Hause und ich übe Gastfreundschaft. Meine Frau war eben am Arbeiten. Die Frage ist, ob Jesus unsere Herzen erreicht mit diesen Dingen. Das ist das Entscheidende. Wo wir unsere Herzen mit Fleiß beschützen, werden wir den Frieden Gottes tiefer erleben. So, wie sieht dein Herz aus? Wie geht es deinem Herzen in Bezug auf diese fünf Punkte? Wo brauchst du Heilung? Ist es Zeit, dein deformiertes Herz zu Jesus zu bringen und sagen, Herr, da an diesem Punkt, ich habe gemerkt, wie du zu mir geredet hast, wie du redest, ich möchte das jetzt ausräumen. Ich möchte dich ermutigen. Komm mit der Bitte zu Jesus und sag, Herr Jesus, dieser oder jener Punkt in meinem Herzen ist deformiert. Ich brauche ein neues Herz. Ich brauche Erneuerung von dir. Und Jesus ist so großzügig, Geschwister. Er will uns so viel geben, wenn wir nur vor ihn kommen und sagen, ja, Herr, das stimmt. Mein Herz ist wirklich in diese oder jene Richtung deformiert. Ich bin getrieben. Ich weiß nicht, wie ich mit den Lasten umgehen soll. Ich bin verletzt. Ich brauche dich vielleicht auch da, wo du Verstockung gespürt hast. Wie geht es deinem Herzen? Können wir uns eine Zeit nehmen, kurz, wo du vielleicht eine Liedbegleitung, wo du dir einfach jetzt Zeit nimmst und dein Herz vor Jesus bringst und etwas festmachst. Sagst, ich gehe nicht weg, ohne das Jesus zu sagen, wo es in meinem Herzen nicht gut ist. Wo ich möchte, dass du mein Herz veränderst. Amen.